Ja, danke für die Einladung. Dann setze ich hier meinen Unruhezustand fort. Ja, Seele ist das bloß ein veralteter Begriff, für den die moderne Wissenschaft keine Verwendung mehr hat. Und man könnte die Frage auch so stellen, hat Seele als Urbild des Lebens und Erlebens ausgedient? Psychologie, Hirnforschung, Philosophie und Theologie handhaben diesen Begriff sehr verschieden. Ihr Umgang reicht von strikter Ablehnung des Begriffes Seele bis zur Frage nach dem Wesen und der Unsterblichkeit der Seele. Viele Hirnforscher, auch Philosophen, betrachten das Gehirn als das Organ der Seele. Das Gehirn bringt unser Erleben und Bewusstsein hervor. Und dann kann man auch fragen, ist der Tod des Gehirns auch der Tod der Seele? Im Vortrag geht es um die Art und Weise, wie Wissenschaften ganz verschieden diesen Begriff Seele aufgreifen und mit ihm umgehen und ihn deuten. Nun zunächst einmal, wie sprechen wir im Alltag über die Seele? Im Alltag meinen wir mit Seele etwas Innerliches, etwas, was wesentlich zum Menschen gehört, was nicht körperlich, aber sehr eng mit dem Körper verbunden ist. Wir begreifen den Menschen als ein seelisch-körperliches Lebewesen, also rein seelische oder unkörperliche Wesen bezeichnen wir nicht als Menschen, sondern als Geister oder Engel. Also nur lebenden Menschen schreiben wir eine Seele zu. In unserem Alltagsverständnis zufolge verlässt die Seele des Menschen im Tod und zurück bleibt ein entseelter Körper, eine Leiche. Also lebendig und beseelt zu sein bedeutet für uns zu empfinden und zu fühlen. Totes oder Entseeltes halten wir für empfindungslos. Das zeigt sich auch in unserem Umgang mit den Toten, also nur unter der Voraussetzung, dass Tote nichts mehr spüren, nichts mehr empfinden, nichts mehr fühlen, können wir sie ruhigen Gewissens begraben oder verbrennen oder ohne dabei befürchten zu müssen, dass die Seele mit dem Körper unter der Erde vermodert oder im Krematorium eingeäschert wird. Im Alltag betrachten wir als wesentliche Eigenschaften der Seele ihre Innerlichkeit. Ihre Unkörperlichkeit, ihre Unsterblichkeit und vor allem ihre Unfassbarkeit. Der Psychiater Daniel Hell beschreibt die Unfassbarkeit der Seele folgendermaßen, Zitat: Die Seele ist eher von dem her zu beschreiben oder beschreibbar, was sie nicht ist, als von dem her, was sie ist. Sie ist weder ein objektivierbares Ding, noch hat sie einen lokalisierbaren Ort. Sie lässt sich nicht in Definitionen einschließen, noch ist sie auf irgendeine Weise von irgendjemandem in Besitz zu nehmen. Mit dem Begriff Seele eng verwandt sind die Begriffe Geist, Bewusstsein, Ich und Selbst. Und mit diesen Begriffen meinen wir stets etwas unüberwindbar Individuelles. Sie verweisen auf das Innerliche, Unkörperliche und Einmalige des Menschen. Im Alltag meinen wir mit Seele vor allem unsere Empfindungen, unsere Gefühle und Stimmungen und auch die Intensität, mit der wir diese erleben. Das zeigt sich zum Beispiel in Redewendungen wie Ihrem Gesang fehlt die Seele oder etwas lastet mir schwer auf der Seele. Oder auch der Ausdruck, in tiefster Seele ergriffen zu sein. Wenn wir über die Seele sprechen im Alltag, verwenden wir vorwiegend Bilder, Vergleiche und Metaphern. Also der Ausdruck Metapher bedeutet, dass ein Satz oder ein Ausdruck nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn als bildhaft gemeint ist. Also wenn es darum geht, etwas zu benennen, zu beschreiben, für das es in der Sprache auf Anhieb keine geeigneten Ausdrücke gibt, dann scheinen Metaphern ein besonders geeignetes Mittel der Rede zu sein. Die Seele entzieht sich einer eindeutigen Bestimmung in Raum und Zeit. Sie ist weder fassbar noch körperlich. Obwohl wir im Alltag mit Seele etwas Unkörperliches meinen, schreiben wir ihr körperliche Eigenschaften zu. Etwa wenn wir sagen, die Seele ist tief, sie ist abgründig, die Seele birgt viele Gefühle. Also solche Äußerungen sind nur sinnvoll, wenn sie nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn gemeint sind. Unser Reden über die Seele setzt die Rede über den Körper voraus. Das Seelische ist nicht unabhängig vom Körperlichen zu denken und über das Seelische, das Unkörperliche, kann nicht gesprochen werden, ohne über oder ohne vom Körper zu reden. Im Alltag gehen wir stillschweigend davon aus, dass seelische Zustände körperliche Reaktionen verursachen und umgekehrt, dass körperliche Zustände seelische Reaktionen hervorrufen. Also über diese wechselseitige kausale Beziehung zerbrechen wir uns im Alltag ebenso wenig den Kopf wie darüber, dass seelische Phänomene etwas anderes sind als materielle Phänomene. Also nur mit Hilfe der indirekten Ausdrucksweise kann das Unfassbare sprachlich fassbar gemacht werden. Das metaphorische Sprechen erschließt uns erst den Bereich des Seelischen. Die Seele selbst ist kein Gegenstand, der direkt beobachtet und erforscht werden kann. Seelisches äußert sich jedoch in körperlichen Erscheinungen, im Sprechen, im Verhalten, im Handeln, und alle diese Phänomene können Gegenstand psychologischer Forschung sein. Nun zur Frage, wie geht die Psychologie mit der Seele um? Psychologie bedeutet ja wörtlich übersetzt Lehre von der Seele oder man könnte auch sagen Seelenkunde. Der Psychiater Daniel Hell bezeichnet die gegenwärtige Psychologie und Psychiatrie jedoch als seelenlose Wissenschaften. Beide definieren sich als angewandte Neurowissenschaft und bemühen sich, ihre Aussagen naturwissenschaftlich zu objektivieren. Tatsächlich spielt der Begriff Seele weder in den Theorien noch in den Forschungsprogrammen der akademischen Psychologie eine erwähnenswerte Rolle. Psychologische Forschung, psychologische Lehre blühen und gedeihen auch ohne den Begriff Seele. In den Lehrbüchern und in den Forschungsdokumentationen findet sich kaum etwas zum Begriff Seele. Nun, gegen die Verwendung des Begriffes Seele wurden und werden in der Regel zwei Argumente angeführt. Erstens, also ein erkenntnistheoretisches, demzufolge sich die Existenz einer Seele empirisch nicht beweisen lässt. Und zweitens, ein physiologisches, demzufolge es ein zentrales Steuerungsorgan in uns gibt, und zwar das menschliche Gehirn. Das Gehirn repräsentiert Erleben und Verhalten in Form von komplexen neuronalen Aktivitätsmustern, stimmt diese aufeinander ab und aus der Gesamtheit der Hirnprozesse entsteht die Einheit und Ganzheit der Person. Es wird dann argumentiert, solange die technischen Voraussetzungen zur Erforschung des Gehirns fehlten, habe der Begriff Seele durchaus seine Bedeutung gehabt. Doch durch den enormen Wissenszuwachs in den Neurowissenschaften werde dieser Begriff jedoch durch exakte Beschreibungen von Hirnvorgängen ersetzt. Psychologen, Kognitionswissenschaftler, Neurowissenschaftler betrachten den Begriff Seele in der Regel als Bestandteil eines veralteten Begriffssystems zur Erklärung des menschlichen Verhaltens. Angesichts der Forschungsergebnisse in den Neurowissenschaften sei dieser Begriff nicht mehr nötig. Der Molekularbiologe und Gentechnikpionier Francis Crick drückt diese Überzeugung in seinem Buch »Was die Seele wirklich ist« folgendermaßen aus. Zitat: »Ein moderner Neurobiologe braucht die religiöse Vorstellung einer Seele nicht, um das Verhalten von Menschen und anderen Lebewesen zu erklären.« Ende des Zitats. Crick glaubt, dass wir das Bewusstsein naturwissenschaftlich erklären können. Er betont, die Hirnforschung, also der Hirnforschung, gehe es vor allem darum, die wahre Natur der menschlichen Seele zu erfassen. Also wenn wir uns selbst verstehen wollen, dann müssen wir das Verhalten und die Arbeitsweise der Nervenzellen verstehen. Nun, die Psychologie begreift sich nicht als Lehre von der Seele, sondern versteht sich als empirische Wissenschaft des Erlebens, also vom Erleben und Verhalten. Sie erforscht die äußeren und inneren Bedingungen, Ursachen und Wirkungen. Wenn man hineinschaut in die Lehrbücher, zum Beispiel der 20. Auflage des von Philipp Zimbardo begründeten Lehrbuch der Psychologie, dort definieren die Autoren Psychologie als, Zitat, die wissenschaftliche Untersuchung des Verhaltens von Individuen und ihren kognitiven Prozessen. Demzufolge ist Gegenstand der Psychologie vor allem das beobachtbare Verhalten von Menschen und Tieren. Doch menschliches Verhalten lasse sich nicht verstehen, ohne die kognitiven Prozesse, die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns zu berücksichtigen. Viele Aktivitäten wie Denken, Planen, Schlussfolgern, Fantasieren und Träumen finden als private, als innere Ereignisse statt. Wenn man in diesem Lehrbuch ins Stichwortverzeichnis hineinschaut, sucht man vergeblich nach dem Wort Seele. Man findet dort jedoch den Begriff Seelsorger. Und die Autoren beschreiben Seelsorger als, Zitat, Mitglieder einer religiösen Gruppe, die sich auf die Behandlung psychischer Probleme spezialisiert haben und häufig Spiritualität mit praktischer Problemlösung kombinieren. Ende des Zitats. Nun, interessant ist auch bezüglich der Frage, warum ist Psychologie nicht die Wissenschaft von der Seele? Als eigenständiges Fach an den Universitäten etablierte sich die Psychologie gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und dabei orientierte sie sich an den Naturwissenschaften und deren Forschungsmethoden. Also die Seele im Sinne der Philosophie und Theologie war nie ihr Hauptgegenstand. Also sie begann nicht als Lehre von der Seele, sondern als empirische Wissenschaft vom Bewusstsein. Und insofern kann man sagen, war die an den Universitäten betriebene Psychologie von Anfang an eine Psychologie ohne Seele. Wilhelm Wundt, der Gründungsvater der empirisch-experimentellen Psychologie, deutete das Erleben und Verhalten des Menschen als Ausdruck des Lebendigen, als Wirkung und Erscheinungsform der Seele. Und demnach eröffnen uns die bewussten Erfahrungen einen Zugang zum Seelischen. Die Seele selbst entzieht sich jedoch ganz unserer sinnlichen Anschauung. Wilhelm Wundt gründete 1879 das erste Institut für experimentelle Psychologie und in seinem Werk mit dem Titel Grundzüge der physiologischen Psychologie versuchte er, die Fragestellungen der Psychologie sowohl gegen jene der Philosophie als auch gegen jene der Physiologie abzugrenzen. In seinen Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele fragte er, Zitat, wie ist es möglich, an der Seele, die sich ja ganz unserer sinnlichen Anschauung entzieht, Experimente anzustellen? Die Antwort ist, durch die Sinne, durch Körperbewegungen steht die Seele in fortwährender Verbindung mit der Außenwelt. Auf die Sinne und auf die Bewegungen können wir nach Willkür äußere Einwirkungen anwenden, die Erfolge beobachten und aus diesen Erfolgen Rückschlüsse machen auf die Natur psychischer Prozesse. Also, Seelisches ist Wund zufolge über die Ausdruckserscheinungen erfassbar. Diese lassen sich objektiv feststellen und untersuchen. Bewusste Erfahrungen eröffnen uns einen Zugang zum Seelischen. Also für Wundt war Psychologie die Wissenschaft von den unmittelbaren Erfahrungen und deshalb Bewusstseinspsychologie. Also er versuchte, den Geist dadurch zu erforschen, dass er sich besonders der experimentellen Untersuchung der Elemente der Empfindung wie Intensität, Dauer und Lage widmete. Das Wort Seele verstand er als Sammelbegriff für seelische Ereignisse und Eigenschaften, als einen Hilfsbegriff der Psychologie, vergleichbar dem Hilfsbegriff Materie in der Naturwissenschaft. Psychologische und physiologische Tatsachen betrachtete Wundt nicht als verschiedene Erfahrungsobjekte, sondern als unterschiedliche Standpunkte gegenüber ein und derselben Erfahrung. Nun, wenn man Erleben und Verhalten als Erscheinungsformen des Seelischen deutet, dann kann man sagen, dass die Psychologie sich sehr wohl durchaus also mit seelischen Phänomenen befasst, auch wenn sie den Begriff Seele nicht verwendet. Sie erforscht eine ganze Fülle von Phänomenen, die sie nach philosophischer Tradition psychisch oder seelisch nennt. Weiterhin offen bleiben allerdings Fragen, die das Seelenproblem betreffen. Fragen wie zum Beispiel, was ist die Quelle der Lebendigkeit? Was ist der Ursprung menschlichen Verhaltens und Handelns? Und auch die spannende Frage, worauf gründet das Erleben der eigenen Identität und Selbigkeit durch die Zeit? Also worauf gründet diese Erfahrung der Selbigkeit der eigenen Identität durch die Zeit? Unser Körper verändert sich im Laufe der Jahre. Die meisten seiner Zellen werden ausgetauscht, sodass wir alle 5 bis 10 Jahre beinahe einen völlig neuen Körper haben. Im Laufe der Jahre verändern wir uns auch psychisch und geistig. Und trotz all dieser Veränderungen sind wir davon überzeugt, während unseres gesamten Lebens dieselbe Person zu sein. Also damit stellt sich die Frage, wie ist die Einheit und Ganzheit von Körper und Geist in unserem Erleben zu erklären? Der Begriff Seele kann uns eine Hilfe sein, den Menschen als Ganzen nicht aus dem Blick zu verlieren. Der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers bezeichnete die Seele als ein Ganzes aus Innenwelt und Umwelt. Er sagt, wir können die Seele nicht als einen Gegenstand mit Eigenschaften erfassen. Erfassen und untersuchen können wir nur, was uns gegenständlich geworden ist. Seelisches zeigt sich in körperlichen Begleiterscheinungen, im Ausdrucksverhalten, in Handlungen und in sprachlichen Mitteilungen. Er sagt, Zitat, in all diesen Tatbeständen, die aufweisbar in der Welt sind, haben wir Wirkungen der Seele vor uns, Erscheinungen, in denen wir die Seele unmittelbar wahrnehmen oder von denen wir auf die Seele zurückschließen. Die Seele selber wird uns nicht Gegenstand. Ende des Zitats. Also nach Jaspers können wir aus dem komplexen Seelenleben einzelne Zusammenhänge herausgreifen, aber das Ganze des Seelenlebens, das Ganze einer individuellen Person, vermögen wir nicht zu erfassen. Was das Ganze eigentlich ist, bleibt immer offen. Zwar erfahren wir die Seele als bewusstes Erleben in uns und wir vergegenwärtigen uns auch das Erleben unserer Mitmenschen, sei es aus deren beobachtbarem Verhalten, sei es aus Mitteilungen über das sie eigene Erleben, doch auch dieses Erleben ist Erscheinung. Jasper verwendet ein Bild und vergleicht das unmittelbar zugängliche, wirklich erlebte Seelenleben mit dem Schaum, der über den Tiefen des Ozeans an der Wasseroberfläche schwimmt. Die Tiefen sind unzugänglich und nur indirekt auf theoretischen Umwegen erschließbar. Die Psychologie kann als empirische Wissenschaft die Seele als Einheitsgrund des geistigen und körperlichen Lebens und Erlebens nicht zu ihrem Forschungsgegenstand machen. Sie ist auch nicht zuständig für die Frage nach dem Wesen und der Unsterblichkeit der Seele. Seele meint etwas Letztes, nicht auf anderes Zurückführbares. Seele steht für die Lebendigkeit, die Einmaligkeit, Individualität, Unverwechselbarkeit des Menschen. Man könnte es auch so zusammenfassen, Seele ist das, was der Körper eines Toten nicht mehr besitzt. Also Seele verstanden als Sinnbild für Lebendigkeit, Einmaligkeit, Individualität und Unverwechselbarkeit. Auf welche unterschiedliche Weise der Begriff des Seelischen oder des Psychischen in der akademischen Psychologie aufgegriffen und gedeutet wurde und wird, zeigen auch die drei großen Hauptrichtungen der Psychologie, also Tiefenpsychologie, Verhaltenspsychologie und humanistische Psychologie. Diese drei Richtungen unterscheiden sich sehr stark voneinander darin, welchen Erscheinungsformen des Seelischen sie ihr Hauptaugenmerk widmen und was sie als akzeptablen Untersuchungsgegenstand der Psychologie betrachten. Ebenso stark klaffen ihre Auffassungen darüber auseinander, was den Menschen eigentlich als Menschen ausmacht. Dazu nur einige wenige Sätze. In der tiefen Psychologie gilt das Unbewusste als das eigentlich Psychische. Sigmund Freud entwarf eine Theorie darüber, was hinter dem beobachtbaren Verhalten, hinter dem bewussten Erleben sich abspielt. Erlebbares, Beobachtbares gelten lediglich als Anzeichen, als Symptom für oder als verschlüsselte Erscheinungsformen von irgendwelchen unbewussten Mechanismen und Konflikten. Also eine Theorie darüber, was hinter dem beobachtbaren Verhalten und dem bewussten Erleben sich abspielt. In krassem Gegensatz dazu akzeptiert der klassische Behaviorismus nur das objektiv beobachtbare, intersubjektiv nachprüfbare Verhalten als Studienobjekt der Psychologie. Er vermeidet alle Begriffe, die subjektive Erlebnisse bezeichnen, natürlich auch den Begriff Seele und den Begriff Bewusstsein. Es gab eine kognitive Wende in der Verhaltenspsychologie in den 60er Jahren und kognitive Ansätze unterstreichen, dass nicht bloß äußere, sondern auch innere Einflüsse unser Erleben und Verhalten entscheidend bedingen. Also sie betonen die Rolle von Bewertungen, von Einstellungen und Überzeugungen. Denken, Fühlen und Handeln sind aufs Engste miteinander verflochten und bedingen sich wechselseitig. Das Hauptinteresse der sogenannten humanistischen Psychologie, das ist eher eine Bewegung als eine feste Theorie, gilt dem Erleben des Menschen, also die subjektive Erlebniswelt des Menschen bestimmt sein Verhalten und Handeln. Humanistische Psychologen betonen, dem Menschen als Ganzen könne die Psychologie nur dann gerecht werden, wenn sie ihn als biologisches, psychisches und soziales Wesen begreift. Es gibt auch neuere Überlegungen darüber, welche Rolle könnte der Begriff Seele in der Psychologie spielen. Der Psychologe Wolfgang Mack meint, die Psychologie sollte sich den Begriff Seele als Grundbegriff wieder aneignen und sie sollte ihn als Erklärungsbegriff für Leben verwenden. Der Begriff Seele könnte ein Zentralbegriff sowohl der Biologie als auch der Psychologie sein. Für den antiken Philosophen Aristoteles war es ein zentrales Problem zu erklären, was ein Lebewesen ist. Für ihn war Seele vor allem Ausdruck des Lebendigen. Beseeltsein bedeutet lebendig sein. Er verwendet den Begriff Seele dazu, die Phänomene des Lebendigen verständlich zu machen. Mack meint, Biologie und Psychologie könnten am aristotelischen Begriff des Lebewesens anknüpfen. Psychologie sei nicht nur die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten oder vom Bewusstsein, sondern auch die Wissenschaft von den seelischen Fähigkeiten des Lebewesens, deren grundlegendste Fähigkeit das dynamisch anpassungsfähige Lebendigsein ist. Also eine so verstandene Psychologie könnte zu einer Wissenschaft von der Seele werden, die sie seit ihrer Gründung nie war, meint der Psychologe Wolfgang Mack. Nun zur Frage der Seele in der Hirnforschung, den Neurowissenschaften. Eine der wichtigsten Fragen dort ist, sind seelische Vorgänge letztlich nichts anderes als Gehirnprozesse? Oder kann man fragen, umfasst der Begriff Seele mehr als das, was Hirnforscher untersuchen können? Macht das Gehirn tatsächlich die Seele? Sind seelische Vorgänge bloß kausal wirkungslose Begleiterscheinungen komplexer Gehirnprozesse? Man kann auch fragen, lässt sich unser bewusstes Erleben mit den Begriffen der Hirnforschung und der Neurobiologie überhaupt angemessen beschreiben? Nun, es fehlt nicht an Bemühungen, den Sitz der Seele im Körper zu verorten. Also bereits in der Antike gab es zwei gegensätzliche Auffassungen über den Ort der Seele. Man kann sagen, die haben sich bis heute im allgemeinen Bewusstsein durchgesetzt als Gegensatz von Kopf und Bauch, von Herz und Hirn. Seit dem antiken Arzt Hippokrates vertraten Naturwissenschaftler die Meinung, dass eigentlich das Gehirn der Sitz der Seele, zumindest der Vernunftseele, der Intelligenz und der kognitiven Fähigkeiten ist. Der Neurobiologe Gerhard Roth betont in seinem Buch »Wie das Gehirn die Seele macht«, dass die Suche nach dem Sitz der Seele inzwischen erfolgreich zu einem Abschluss gekommen ist. Es könne keinen Zweifel daran geben, dass das Gehirn das Seelische hervorbringt. Seelisches ist untrennbar an das Gehirn gebunden. Das zeigen so Schädigungen, Zerstörungen von Gehirngewebe, zeigen, wie massiv unser Erleben, unser Verhalten und Handeln von einem funktionierenden Gehirn in einem intakten Organismus abhängen. Nach den Erkenntnissen der Hirnforschung verursachen neuronale Prozesse seelische Erlebniszustände und nicht umgekehrt. Das Gehirn gilt als Organ der Seele. Seelisches im engeren Sinne, also das heißt sämtliche bewussten und unbewussten Emotionen, Motive und Ziele werden dem sogenannten limbischen System, dem emotionalen Gehirn, zugeordnet. Hier eine Darstellung. Höhere kognitive und geistige Fähigkeiten sowie die Synthese kognitiver und emotionaler Prozesse, das seien Leistungen der Großhirnrinde, so Gerhard Roth. Auch chemische Botenstoffe im Nervensystem, die unsere Stimmung, unser Denken und Fühlen und Erinnern beeinflussen, nennt Gerhard Roth die Sprache der Seele. Er betont, die Aktivitäten der Hirnzellen gehen geistigen Aktivitäten voraus und nicht umgekehrt. Nun, Neurowissenschaftler, Hirnforscher sagen uns seit langem, dass alles, was wir empfinden, denken, fühlen, wollen, glauben und tun, von einem funktionierenden Gehirn abhängt. Alle psychischen, alle geistigen Veränderungen gehen immer einher mit Veränderungen der Gehirnaktivität. Und Schädigungen des Gehirngewebes, wie schon erwähnt, haben massive Auswirkungen auf unser Leben, Verhalten und Handeln. Ohne funktionierendes Gehirn erleben wir nichts. Die Grundthese der modernen Hirnforschung lautet, das Gehirn erzeugt das Bewusstsein und der Hirntod, also der vollständige, nicht wieder reparierbare Ausfall sämtlicher Gehirnfunktionen, ist auch das definitive Ende des Bewusstseins. Ergebnisse von Studien zur Gehirnabhängigkeit des Erlebens und Verhaltens sprechen für diese These. Die Hirnforschung verknüpft Seelisches mit Vorgängen im Gehirn. Sie versucht, die neurobiologische Grundlage unseres Erlebens zu erkunden und fragt zum Beispiel, welche konkreten Strukturen im Gehirn bei Emotionen maßgeblich beteiligt sind. Das sogenannte limbische System, also eine Anzahl verschiedener Strukturen unterhalb der Großhirnrinde, wird vielfach als das emotionale Gehirn, manchmal sogar als Sitz der Seele im engeren Sinne bezeichnet. Man kann fragen, sind seelische Vorgänge folglich nichts anderes als das Feuern von Gehirnzellen? Gerhard Roth sagt in diesem Buch, im Unterschied zu seinen früheren Veröffentlichungen, unsere Antwort lautet nein. Geist und Bewusstsein, sagt er, sind etwas anderes als das Feuern von Neuronen. Er meint dann, wenn geistige Vorgänge sich auf Gehirnvorgänge zurückführen ließen, dann könnten geistige Prozesse aus Gehirnprozessen vollständig erschlossen werden. Dies sei zumindest, wie er meint, derzeit noch nicht möglich. Nun, Hirnforscher können mit zunehmender Genauigkeit jene Hirnregionen angeben, die zum Beispiel an der Entstehung, am Ausdruck und am Erleben emotionaler Zustände beteiligt sind. Sie betonen auch, wie nachhaltig chemische Botenstoffe im Nervensystem unsere Stimmung, unser Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen. Nun, trotz erstaunlicher Fortschritte ist die Gehirnforschung allerdings noch weit davon entfernt, für jedes erlebte Gefühl eines Menschen genau jenes elektrochemische Aktivitätsmuster in seinem Gehirn angeben zu können, das mit diesem Erleben einhergeht. Nun, man kann sagen, selbst wenn dies gelänge, bliebe weiterhin die Frage unbeantwortet, wie aus einem elektrochemischen Aktivitätsmuster, das objektiv beschrieben werden kann, ihm das subjektiv nachvollziehen kann, ein subjektives erlebtes Gefühl entsteht. Die sogenannte Sprache des Gehirns, also elektrochemische Vorgänge, diese Sprache ist bei allen Erlebnissen stets die gleiche und es stellt sich die Frage, wie führen objektiv beschreibbare Hirnprozesse zu so unterschiedlichen subjektiven Erlebnissen wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und vor allem zum Reichtum unserer Gefühlserlebnisse. Eine Theorie, die das ein bisschen zusammenfasst, ist der sogenannte Neurokonstruktivismus. Also dieser Theorie zufolge konstruiert das Gehirn die Welt, wie wir sie wahrnehmen und erleben. Und die Welt außerhalb unseres Bewusstseins unterscheidet sich radikal von unserer Erlebniswelt. Kein Fachmann, so Gerhard Roth, würde daran zweifeln, dass unsere Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Vorstellungen und Erinnerungen von unserem Gehirn konstruiert werden. Nun, interessant ist, er differenziert dann diesen Neurokonstruktivismus und Dazu gibt es einige unbeantwortete Fragen. Gerhard Roth unterscheidet zwischen Wirklichkeit und Realität. Also Wirklichkeit, damit meint er die Welt, wie wir sie erleben. Die Welt, wie die Wissenschaften sie uns beschreiben, die verschiedenen Wissenschaften. Das alles ist ein Konstrukt des Gehirns. Realität, das wäre die bewusstseinsunabhängige, objektive Welt, die Welt an sich. Also er lehnt sich hier an Kants Unterscheidung der Phänomene für uns und der Dinge an sich. Okay, Wirklichkeit ist die Welt, wie wir sie kennen, wie die Wissenschaften sie uns beschreiben. Realität, über die wissen wir so gut wie gar nichts. Und er unterscheidet dann zwischen einem wirklichen Gehirn und einem realen Gehirn. Also das wirkliche Gehirn, das ist das, was die Neurowissenschaftler beschreiben und erforschen. Das reale Gehirn konstruiert die Wirklichkeit, unsere Erlebniswelt, sämtliche Erkenntnisse und auch das wirkliche Gehirn. Und dieses reale Gehirn ist uns nicht zugänglich. Das Gehirn, welches die Neurowissenschaftler erforschen, ist das wirkliche Gehirn. Wie gesagt, das reale Gehirn ist ihnen nicht zugänglich, genauso wenig wie die reale Welt, die Welt an sich. Also Gehirnforschung, oder man könnte sagen, alle Forschung vollzieht sich ausschließlich innerhalb der Wirklichkeit und kann nur wirkliche, jedoch niemals reale Gehirne untersuchen. Gerhard Roth zufolge befindet sich der Wissenschaftler, Neurowissenschaftler in einer paradoxen Situation. Das Gehirn, das er untersucht, also das wirkliche Gehirn, bringt überhaupt keine seelischen Phänomene hervor. Und das reale Gehirn, das alle seelischen Phänomene und die Wirklichkeit erzeugt, können sie nicht untersuchen, weil es ihnen prinzipiell unzugänglich ist. Die Wirklichkeit, so Roth, ist die einzige Welt, die uns zur Verfügung steht. Über die Realität können wir nur spekulieren. Gesicherte Erkenntnisse über sie sind ebenso unmöglich wie über das reale Gehirn, das unsere Erlebniswelt hervorbringt. Ich habe mir bei der Lektüre dieses Buches dann gedacht, der Buchtitel, wie das Gehirn die Seele macht, ist eigentlich auf dem Hintergrund dieser Unterscheidungen irreführend. Denn das Gehirn, das er beschreibt in dem ganzen Buch, ist ja das wirkliche Gehirn und das macht überhaupt keinen Geist, keine Seele und kein Bewusstsein. Und über den eigentlichen Macher der Seele, über das reale Gehirn, werden wir Roth zufolge nie was erfahren. Also welchen Erkenntnisgewinn hätten, wenn man bei dieser Unterscheidung bleibt, Entdeckungen eindeutiger zeitlicher Entsprechungen zwischen seelischen Zuständen einerseits und Gehirnvorgängen andererseits, wenn dieses Gehirn gar keine seelischen Phänomene hervorruft. Die These von Roth, dass neuronale Prozesse seelische Erlebnisse verursachen und nicht umgekehrt, ergibt keinen Sinn, denn damit können ja nur Prozesse des wirklichen, jedoch nicht des realen Gehirns gemeint sein. Roth zufolge kann uns die Hirnforschung darüber, wie das reale Gehirn die Seele macht, keinerlei Auskunft geben, genauso wie sie uns über die reale Natur des Seelischen nichts sagen kann. Für Vertreter des Materialismus, auch in der Philosophie, Autoren, die eine materialistische Position vertreten, für sie ist die Rede von der Seele bedeutungsloser Unsinn, ein Überbleibsel aus früheren Zeiten unwissenschaftlich-religiöser Leichtgläubigkeit. Also das menschliche Bewusstsein sei gänzlich ein Produkt der physischen Gehirnaktivität. Nun, die Frage, in welcher Beziehung unsere subjektiven Erlebnisse zu den objektiv beschreibbaren Gehirnvorgängen stehen, also die mit ihnen einhergehen, kann mit naturwissenschaftlichen Mitteln allein nicht geklärt werden. Diese Frage steht im Mittelpunkt der Diskussion über das sogenannte Leib-Seele-Problem, also über das Verhältnis von Körper und Geist. Der Begriff Seele ist für die Psychologie und auch für die Hirnforschung zu umfassend. Also als experimentell orientierte Wissenschaften können sie nur Teilaspekte unseres menschlichen Erlebens erforschen. Und die man als Erscheinungsformen des Seelischen versteht. Hirnforscher suchen nach den neuronalen Grundlagen seelischer Phänomene wie Bewusstsein, Emotionen, Wahrnehmung, Erinnerungen, willentliche Handlungssteuerung. Weiterhin offen bleibt die Frage, wie objektiv beschreibbare elektrochemische Vorgänge im Gehirn den Reichtum unseres bewussten Erlebens erzeugen. Dazu muss man auch sagen, diese ganze Diskussion des Verhältnisses von Bewusstsein und Gehirn, Erleben und Gehirn, hier ist auch zu bedenken, seelisches Erleben hängt nicht nur vom Gehirn, sondern auch vom gesamten Organismus und seiner Interaktion mit der sozialen und dinglichen Umwelt ab. Nun, wissenschaftlich lässt sich die Existenz einer Seele nicht beweisen. Seele ist kein Gegenstand, den man von außen beobachten und erforschen kann. Sie ist weder sichtbar noch körperlich fassbar und entzieht sich, wie erwähnt, einer eindeutigen Bestimmung in Raum und Zeit. Das Gehirn ist kein Ersatz für die Seele, es ist auch nicht der Ort, das Organ oder der Macher der Seele. Seele meint etwas Letztes, nicht auf anderes Zurückführbares und steht, wie schon erwähnt, für die Einmaligkeit, Unverwechselbarkeit, Unwiederholbarkeit des Menschen. Der Begriff Seele verhindert, dass wir den Menschen als Ganzen aus dem Blick verlieren. Nun zur Frage des Verhältnisses von Seele und Philosophie. Das wäre eine lange Geschichte. Ich fange also mit der neuzeitlichen Leib-Seele-Debatte an. Die beginnt mit dem französischen Philosophen und Naturwissenschaftler René Descartes und seiner strikten Trennung, Unterscheidung zwischen Geist und Körper, zwischen Innenwelt und Außenwelt. Also man kann sagen, er spaltete den Menschen in ein denkendes Wesen einerseits und eine mechanische Gliedermaschine andererseits auf. Also von der Seele als Quelle der Lebendigkeit, als Einheitsgrund aller organischen und geistigen Vorgänge sah er ab. Alle geistigen Leistungen schrieb er dem Ich zu und damit setzte er das Bewusstsein an die Stelle der Seele und damit geriet die körperlich-geistige Einheit unseres Erlebens aus dem Blickfeld. In der derzeitigen Debatte wird der Begriff Seele in der derzeitigen Leib-Seele-Debatte so gut wie gar nicht verwendet, sondern durch die Begriffe Geist und Bewusstsein ersetzt oder englisch das Mentale. Die vorhandenen dualistischen und monistischen Deutungen des Leib-Seele-Verhältnisses reichen von Modellen, die voraussetzen, dass das bewusste Erleben sich mit den gängigen Methoden der Neurowissenschaften und der Psychologie erklären lässt, bis zu Positionen, dass wir das Verhältnis von Körper und Geist niemals wirklich verstehen werden. Materialisten sind davon überzeugt, dass sich Geist und Bewusstsein letztlich naturwissenschaftlich erklären lassen. Wenn wir einmal genau wissen, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, dann haben wir das Leib-Seele-Problem gelöst. Angesichts der beachtlichen Fortschritte in den Neurowissenschaften glauben Sie, das Bewusstsein in Zukunft naturwissenschaftlich erklären zu können. Nun, der Materialismus geht davon aus, dass alles, was existiert, physikalischer Natur ist. Es gibt keine nicht physikalischen Tatsachen, deshalb ist auch die Bezeichnung Physikalismus für diese extreme Deutung des Leib-Seele-Verhältnisses gebräuchlich. Also demnach, auf der unteren Ebene gibt es Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen. Alle anderen Dinge, Atome, Moleküle, unbelebte Körper, Pflanzen, lebendige Organismen, Tiere und Menschen bestehen aus diesen Elementarteilchen und deren komplexen Wechselwirkungen. Am Geist ist nichts mehr dran, als das Gehirn zu bieten hat. Also unser bewusstes Erleben ist mit bestimmten Gehirnprozessen identisch. Nun, ein Gefühl der Freude ist demnach nichts anderes als das synchrone Feuern von irgendwelchen Nervenzellengruppen und das ist ein physikalischer Prozess. Natürlich will ein Materialist zugeben, dass Freude nicht so aussieht, wenn man sie introspektiv betrachtet. Aber für ihn ist die Introspektion voller Irrtümer und Illusionen. Sie enthüllt nicht die wahre Natur des Bewusstseins. Die wahre Natur der Freude bleibt unserem unmittelbaren Erleben verborgen. Sie lässt sich nur durch die Wissenschaft erfassen, die versucht herauszufinden, was genau in unserem Gehirn vor sich geht, wenn wir uns freuen. Und die Art und Weise, wie wir im Alltag über unser Erleben sprechen, liegt einfach daran, dass wir über das Gehirn viel zu wenig wissen. Die Konsequenzen einer erfolgreichen Reduktion des bewussten Erlebens auf Gehirnprozesse wären beachtlich. Psychologie, Philosophie, Theologie könnten durch die Naturwissenschaften ersetzt werden. Nun, gegen diese Position gibt es natürlich massive Einwände. Der amerikanische Philosoph John Searle meint oder bezeichnet es als Fehlannahme zu meinen, alles, was existiert, sei unserem Gehirn begreiflich. Die Subjektivität des Bewusstseins ist der Grund, die Ursache, weshalb das Bewusstsein sich gegenüber den konventionellen Methoden der biologischen, psychologischen Forschung als so widerspenstig erweist und für die philosophische Analyse höchst rätselhaft erscheint. Es ist für uns schwer vorstellbar, dass die Welt, wie die Physik, die Biologie und die Chemie sie uns beschreiben, unausrottbar subjektive Erlebnisse enthält. Also was das ganze Leib-Seele-Problem, die ganze Diskussion über das Verhältnis von Bewusstsein und Gehirn so verzwickt macht, ist die Schwierigkeit, der Subjektivität und Privatheit des Erlebens gerecht zu werden. Also Erlebniszustände besitzen für jede Person eine ganz spezifische Erlebnisqualität. Also es fühlt sich auf eine ganz spezifische Art und Weise an, sich zu freuen, zu ärgern, zu langweilen. Nur die erlebende Person selbst kann sagen, was sie im Moment fühlt, was sie erlebt und wie sie es erlebt. Neurowissenschaftler können die materiellen Grundlagen der Erlebnisse erforschen, jedoch nicht die Erlebnisse selbst. Der englische Philosoph Colin McKeon meint, wegen unserer kognitiven Begrenzung bleibt es für uns rätselhaft, wie er sagt, es bleibt für uns rätselhaft, wie das Wasser der neuronalen Aktivität sich in den Wein des bewussten Erlebens verwandelt. Also er ist der Ansicht, dass Bewusstsein aufgrund seiner Innerlichkeit, Subjektivität, sich grundsätzlich einer objektiven Zugangsweise entzieht. Was meint er damit? Er sagt, kein noch so vollständiges Wissen über die Gehirnvorgänge einer Person reicht, um daraus ein Wissen von ihrem Erleben ableiten zu können. Wir wissen zwar, dass Gehirn und Bewusstsein aufs engste miteinander verknüpft sind, aber es besteht eine scharfe Trennung zwischen der Art, wie wir das Bewusstsein erfassen, und der Art, wie wir das Gehirn erfassen. Zum Bewusstsein haben wir einen direkten, unmittelbaren Zugang von innen. Es ist uns so unmittelbar in der Selbsterfahrung gegeben. Zum Gehirn haben wir keinen Zugang von innen, sondern nur von außen, mittels unserer Sinnesorgane. Das eigene Erleben sagt uns überhaupt nichts über unser Gehirn. Ein Philosoph in München hat immer wieder betont, wir wissen überhaupt nicht, dass wir ein Gehirn haben, das wissen wir nur vom Metzger. Aber nicht aus dem eigenen Erleben. Colin McKeon meint, angenommen wir wüssten über das Gehirn einer Person alles, was es aus Sicht der Neurobiologie zu wissen gibt. Also die Anatomie des Gehirns wäre uns vertraut, die ungeheure Komplexität der neuronalen Schaltkreise, bis hinunter auf die chemisch-physikalische Beschaffenheit die atomaren und subatomaren Strukturen. Wüssten wir damit alles über das bewusste Erleben dieser Person? Ganz im Gegenteil, wir wüssten gar nichts darüber. Wir wüssten nicht, in welchem Bewusstseinszustand die Person sich gerade befindet, ob sie verdrossen ist oder gut gelaunt und wie sich dieser Zustand für sie anfühlt. Also das Wissen über ihr Gehirn verleiht uns kein Wissen über ihr Bewusstsein. Colin McKinn fasst das ganz sehr plastisch zusammen. Er sagt, einerseits können wir in das eigene Bewusstsein hineinschauen, bis wir platzen. Trotzdem werden wir keine Nervenzellen, keine Synapsen und keine neuronalen Aktivitätsmuster zu Gesicht bekommen. Andererseits können wir das Gehirn eines anderen Menschen von früh bis spät anschauen und trotzdem werden wir nichts vom Bewusstsein dieses Menschen wahrnehmen. Den betreffenden Menschen ist sein Bewusstsein jedoch selbstverständlich gegenwärtig. Er meint, heute haben wir sogar die Möglichkeit, mit Hilfe bildgebender Verfahren zu beobachten, was im Gehirn einer Person vorgeht, wenn sie sich zum Beispiel freut, ärgert oder langweilt. Was wir dabei auf dem Bildschirm zu sehen bekommen, ist nicht damit zu vergleichen, was die Person erlebt. Wir werden keine Freude, keinen Ärger, keine Langeweile auf dem Bildschirm sehen. Oder man kann es auch anders formulieren. Nervenzellenverbände ärgern sich nicht, limbische Systeme verlieben sich nicht und Mandelkerne geraten nicht in Panik. All das tun nur Menschen mit ihrem Gehirn natürlich. Also wir werden keine Freude, keine Ärger, keine Langeweile auf dem Bildschirm zu sehen bekommen. Also Hightech-Methoden liefern uns Informationen über Prozesse im Gehirn, die mit dem Erleben einhergehen, jedoch nicht die Erlebnisse selbst, wie sie für die Versuchsperson existieren. Also, der langen Rede kurzer Sinn, selbst ein noch so vollständiges Wissen über sämtliche Gehirnvorgänge einer Person würde uns nichts darüber verraten, wie es für die betreffende Person ist, sie selbst zu sein, wie es sich für sie anfühlt, sie selbst zu sein. Den gegenwärtigen Lösungsversuchen des Leib-Seele-Problems gelingt es nicht, der körperlich-seelischen Einheit und Ganzheit unseres Erlebens gerecht zu werden. Das Leib-Seele-Problem berührt natürlich den Begriff Seele überhaupt. Eine Abkehr vom Begriff Seele fand bereits bei dem Philosophen René Descartes statt. Und in der gegenwärtigen Diskussion entspricht seinem Dualismus von Körper und Geist ein Dualismus von Gehirn und Bewusstsein und vor allem der Gegensatz von Erlebnisperspektive und Beobachterperspektive. Die Neurowissenschaften, könnte man sagen, leiden an der Unvereinbarkeit dieser beiden Perspektiven. Was ist damit gemeint? Denken, fühlen, wollen beschreiben wir aus der Erlebnisperspektive. Ein anderer Ausdruck ist erste Person Perspektive. Sie sind uns unmittelbar in dieser Perspektive zugänglich, in der dritten Person Perspektive, der Perspektive der Beobachtung von außen, der wissenschaftlichen Beobachtung, kommen diese Phänomene überhaupt nicht vor. Und die beiden Perspektiven lassen sich nicht aufeinander reduzieren. Es wird manchmal auch das Bild gebracht, es gibt eine Gruppe, die sieht einen Elefanten von hinten und beschreibt ihn ausführlich. Es gibt eine andere, die beschreibt ihn von vorn, die sagen, wir haben recht. Streiten darüber. Es gibt aber keine Gruppe, die einen Abstand hätte und das ganze Tier zu Gesicht bekäme. Also so ähnlich könnte man sich dann diese Unvereinbarkeit von Erlebnisperspektive und Beobachterperspektive vorstellen. Also einen Blick von nirgendwo haben wir nicht. Kann ich sagen, ich steige jetzt aus dem Bewusstsein aus und schaue mir das von außen an. Also eine Lösung des Leib-Seele-Problems käme der Überwindung des Gegensatzes von Erlebnisperspektive und Beobachterperspektive, also und damit einem Blick von nirgendwo gleich. Summa summarum, die Beziehung zwischen Körper und Geist, zwischen Gehirn und Bewusstsein bleibt weiterhin rätselhaft. Nun, am Schluss die Frage nach der Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod. Warum? Wie verschieden der Begriff Seele gedeutet wird, zeigt sich auch in der Frage nach der Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod. Es gibt also zwei Grundweisen, den Tod zu sehen. Einmal Tod als das totale Ende des Lebens und zweitens Tod als Übergang in ein neues Leben. Der Tod als das totale Ende des Lebens, also diese Art, den Tod zu sehen, geht davon aus, dass der Tod tatsächlich das definitive Aus für den Menschen ist. Also das Leben, wie wir es kennen, wie es uns vertraut ist, ist für die Toten endgültig vorbei. Für sie ist mit dem Tod alles aus. Es gibt keine unsterbliche Seele. Nach dem Tod des Gehirns und Organismus gibt es für den Menschen kein Leben mehr. Bewusstsein außerhalb des Lebens ist nicht möglich. Das ist also die eine Weise. Die andere Art, den Tod zu sehen, zeigt sich zum Beispiel in der Überzeugung, dass die Welt, wie wir sie kennen, wie wir sie erleben und auch wie die verschiedenen Wissenschaften sie uns beschreiben, nicht die gesamte Wirklichkeit ist. Sie äußert sich in der Hoffnung, dass die Liebe stärker ist als der Tod, und sie drückt sich im religiösen Glauben aus, dass es ein Leben nach dem Tod, ein Leben jenseits von Raum und Zeit gibt. In dieser Sicht des Todes erscheint der Tod als Übergang in ein neues Leben, als Heimgang, als Rückkehr in den Urgrund oder religiös gedeutet in den göttlichen Urgrund, aus dem wir hervorgegangen sind. Der deutsche Lyriker, Mystiker und Theologe Angelus Silesius hat diesen Gedanken folgendermaßen formuliert. Wenn ich in Gott vergehe, so komme ich wieder hin, wo ich von Ewigkeit vor mir gewesen bin. Nun, von einem Leben nach dem Tod kann nur dann die Rede sein, wenn die Person überlebt, weiß, dass sie die Person ist, die überlebt. Also nicht jede Form des Fortlebens wäre für uns ein Leben nach dem Tod. Ich habe manchmal auch so salopp in der Diskussion gesagt, wenn nur meine Seele überlebt, das kann mir egal sein. Ich möchte überleben. Also wir möchten als die weiterleben, die wissen, dass sie weiterleben, dass sie dieselbe Person sind wie vor dem Tod. Also alle Vorstellungen, Überlegungen von einem Leben nach dem Tod müssen sich deshalb mit der Frage befassen, was garantiert die Identität der irdischen und der jenseitigen oder der sogenannten auferstandenen Person. Für die Vertreter des Dualismus ist das Fortleben der Person aufgrund der Unsterblichkeit der Seele möglich. Die Seele garantiert die Identität des Menschen über den Tod hinaus. Der christliche Glaube an die Auferstehung des Menschen mit Leib und Seele beinhaltet, dass die Seele, die sich im Tode vom Körper trennt, wieder verkörpert wird. Also es gibt nur die Auferstehung des ganzen Menschen. Ich möchte zwei Theorien kurz vorstellen. Einmal die Ganztod-Theorie und dann die Position katholischer Theologen. Nun, ganz Vertreter der Ganztod-Theorie, ihnen zufolge stirbt der Mensch ganz und gar. Also er wird im Tod vollständig ausgelöscht. Der evangelische Exeget und Theologe Oskar Kullmann vertritt diese These zum Beispiel. Also im Menschen gibt es nichts, was den Tod überdauern könnte, auch keine unsterbliche Seele. Das Leben läuft leer aus. Was bleibt, ist die Treue Gottes. Und Auferstehung deuten Vertreter dieser Theorie, der ganze Mensch, der wirklich gestorben ist, wird durch einen neuen Schöpfungsakt Gottes wieder zum Leben gerufen. Gott schafft den Menschen neu. Und zwischen dem Tod und der Auferstehung ruht der Mensch im Gedächtnis Gottes. Ein Leben jenseits der Todesschwelle ist allein Gegenstand von Glaube und Hoffnung. Diese Hoffnung kann weder philosophisch noch intellektuell verantwortet werden, seine Hoffnung wieder alle Hoffnung. Und daher könne man auch allen Einwänden, die Philosophen, Naturwissenschaftler gegen die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod erheben, getrost recht geben. Das wäre so die Ganztod-Theorie. Im Klammer erwähne ich nur, es gibt auch christliche Materialisten, die stellen sich ein Leben nach dem Tod so vor, dass Gott für das Überleben des Körpers im Jenseits sorgt. Weil nach ihrer Sicht sind wir Menschen keine immateriellen Seelen, sondern materielle Objekte. Nun, eine größere Zahl katholischer Theologen, wie zum Beispiel Gisbert Gräßhacke und Karl Rahner, vertreten die These, dass die individuelle Auferstehung von den Toten im Tode erfolgt. Also der Auferstehungsleib ist etwas anderes als die Leiche. Dem katholischen Theologen Karl Rahner zufolge bedeutet Auferstehung des Leibes Auferstehung des einen ganzen leiblich verfassten Menschen und nicht die Seligkeit der unsterblichen Seele. Also in diesem Sinne überlebt nicht bloß die Seele unseren Tod, sondern wir als ganze Menschen mit Leib und Seele. Die Auferstehung jedes einzelnen Menschen geschieht also im Augenblick seines persönlichen Todes. Der Theologe Hans Kessler formuliert dies so, Zitat, die Hoffnung auf Auferstehung im Tod besagt, dass Gott im Augenblick unseres Todes eine Verwandlung mit uns bewirkt, auch wenn unsere materiell-biologischen Körper im Grab vergehen. Damit sei keineswegs die Wiederherstellung des Lebens vor dem Tod gemeint, sondern ein Übergang und Eintritt, wie er sagt, in etwas alle Empirie und alle Raumzeit übersteigendes, uns Verborgenes und ganz anderes, auf das man innerweltlich nur in Bildern und Gleichnissen verweisen kann. Am Schluss möchte ich betonen, die Auseinandersetzung mit dem Thema Seele fordert dazu auf, den Menschen in seiner Lebendigkeit, seiner Ganzheit, seiner Einmaligkeit und auch seiner Ahnung von etwas Transzendentem oder Göttlichem nicht aus dem Blick zu verlieren. Seele ist ein Grenzbegriff, der andeutet, was den Menschen im Grunde ausmacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.